Forum, die Ampel steht auf Grün. Jetzt geht's los, die alte soziale Marktwirtschaft soll ökologisch werden. Und viele fragen sich, kann das eigentlich funktionieren? Wenn es gelingen würde, könnte Deutschland mit neuen digitalen, energieeffizienten Technologien weltweit punkten. Aber der Wandel wird überschattet. Da gibt es Corona, die Inflation und die Lieferengpässe. Und trotz allem haben wir im Koalitionsvertrag schon die ersten Gewinne ausgemacht. Es sind die Arbeitnehmer mit niedrigem Einkommen und solche, die sich mehr Flexibilität am Arbeitsplatz wünschen. Meine Gäste sind Dr. Joachim Lang, Hauptgeschäftsführer und Mitglied des Präsidiums des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, BDI, Carsten Linnemann, Bundestagsabgeordneter und Mitglied des CDU-Bundesvorstandes und er war bis vor kurzem noch Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU-CSU und Lisa Paus, Mitglied im Deutschen Bundestag, stellvertretende Fraktionsvorsitzende für Bündnis 90 Die Grünen, zuständig für Finanzen, Haushalt, Wirtschaft sowie Arbeit und Soziales. Martin Rosemann, SPD-Bundestagsabgeordneter im Ausschuss für Arbeit und Soziales und stellvertretender Sprecher der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales der SPD-Fraktion. Ja. Seit 2 Jahren haben wir nun die Pandemie und die hat uns fest im Griff. Viele Branchen sind davon stark betroffen. Und man fragt sich, was passiert eigentlich, wenn es einen weiteren Lockdown geben würde? Herr Rosemann, Frau Paus, wie schätzen Sie das ein? Könnte es noch einen Lockdown geben? Wie ist da die Stimmung bei den Parteien?
Wir werden in den nächsten Wochen sehen, aber im Moment scheint sich das ja von den Zahlen her wieder etwas zu entspannen. Omikron ist natürlich wieder eine riesengroße Herausforderung. Wir als Ampelkoalition haben jetzt eben mit dem neuen Gesetz gute Grundlagen geschaffen. Der neue Gesundheitsminister kümmert sich jetzt auch nochmal um das Thema Impfstoffe. Wenn wir es kriegen, und der Bundeskanzler heute hat ja auch nochmal darauf hingewiesen, dass wir alles tun werden, dass auch 30 Millionen Impfdosen, die da sind, jetzt auch noch verimpft werden, dann bin ich zuversichtlich. Wir wissen aber alle, die letzten 2 Jahre haben uns gelehrt, sagt niemals nie.
Ja, Herr Scholz hat, glaube ich, auch gesagt, er würde es nicht ausschließen, nicht?
Ich glaube, dass man in der jetzigen Situation nichts ausschließen kann, weil wir noch nicht ausreichend wissen, wie das mit Omikron weitergeht. Aber wir tun alles, so wie Frau Paus das auch gesagt hat, um einen Lockdown zu verhindern.
Wir sind jetzt mittendrin in der 4. Welle. Die 5., Sie haben es eben gerade angesprochen, mit Omikron wird kommen. Was würde das eigentlich bedeuten, wenn wir nochmal einen Lockdown bekommen? Was würde das für die Wirtschaft bedeuten, die deutsche Industrie, Herr Lang?
Das wäre verheerend und es muss alles dafür getan werden, dass eine solche Situation nicht eintritt, zum Beispiel durch Impfen oder durch eine allgemeine Impfpflicht. Wir haben gesehen, dass wir in einigen Bereichen ganz gut durch die Krise bisher gekommen sind, aber generell muss man sagen, dass uns Corona enorm nach hinten geworfen hat. Wir sind noch weit davon entfernt, wieder da zu sein, wo wir 2019 waren. Und wir werden auch für dieses Jahr schlechter abschneiden, als wir uns das gewünscht haben. Woran liegt es? Es liegt einmal daran, dass Corona-bedingt viele Lieferketten ins Rutschen gekommen sind und wir haben den Normalzustand noch nicht wieder erreicht. Und es wird wahrscheinlich bis in die Mitte des nächsten Jahres dauern, bis eine Normalität in den Produktionsstätten wieder erreicht werden kann. Und dann können wir überhaupt erst wieder anfangen, an 2019 anzuknüpfen.
Herr Linnemann, wie steht es denn um den Mittelstand?
Unsicherheit. Wir müssen Herrn Streeck Glauben schenken, dass wir mit Corona leben müssen. Damals haben viele keck gelacht, heute ist es Realität. Und der Mittelstand will eigentlich, dass wir uns als Politik zurückhalten und denen Planungssicherheit geben für die nächsten Jahre, dass die arbeiten können. Und diese Planungssicherheit kann leider keiner geben, wie die Kollegen zu Recht aus dem Bundestag sagen. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir können nur alles tun, um auch mal vor die Lage zu kommen. Aber wenn es jetzt nochmal zu einem Lockdown kommt, gepaart mit dem Umstand, dass es lauter neue exogene Faktoren gibt, wie Lieferengpässe, Fachkräftemangel, die Babyboomer gehen jetzt in Rente, wir haben eine unglaubliche Inflationsgefahr bei 0% Zinsen. Das heißt mit anderen Worten, da kommt einiges zusammen. Es besteht die Gefahr, dass dieses Land längerfristig in eine Stagflation abrutscht, das heißt Stagnierung der Wirtschaft bei hohen Inflationsraten. Das wäre verheerend, nicht nur für die Volkswirtschaft, sondern gerade für den kleinen Sparer.
Wenn es so weitergeht, müssten dann die Hilfsfonds nochmal aufgestockt werden?
Wir sehen einfach gerade bei den Solo-Selbstständigen, dass die am Ende sind. Und die Bundesagentur für Arbeit ist leer, die Kasse für die Arbeitnehmer, die zu Recht Kurzarbeitergeld kriegen. Deshalb plädiere ich dafür, dass wir extra was für Solo-Selbstständige machen, weil die sonst fertig sind.
Herr Rosemann, wie sieht das denn aus? Meinen Sie, dass die Zahl der Kurzarbeiter wieder steigen wird?
Also wir haben ja nicht umsonst jetzt die Regelungen zur Kurzarbeit nochmal verlängert, die wesentlichen Krisenregelungen, weil wir Krisenanzeichen aus der Wirtschaft haben, die insbesondere zu tun haben mit den schon angesprochenen Lieferengpässen, aber jetzt auch mit Auftragsrückgängen aus dem Ausland. Und deswegen, darauf haben wir reagiert und deswegen gehen wir natürlich davon aus, dass diese Möglichkeit jetzt auch genutzt wird. Aber ich finde, wir müssen schon ein bisschen aufpassen, dass wir die Lage jetzt nicht schlecht reden. Und insbesondere, und da will ich Carsten Linnemann schon ein Stück weit widersprechen, das Thema Inflation jetzt hier in dieser Weise hochziehen. Natürlich haben wir hier Inflationseffekte, die kann man aber ziemlich genau auch nachvollziehen, woher die kommen. Das Wesentliche ist zunächst mal die Aufholeffekte, weil wir im letzten Jahr ganz geringe Preissteigerungen hatten, weil wir die Mehrwertsteuersenkung haben, dann ist ja die Mehrwertsteuer wieder auf den ursprünglichen Wert zurückgegangen. Wir haben Lieferengpässe, wir haben im Moment Rohstoffknappheit. Das heißt, wir können quasi diese Inflation im Moment sehr gut zurückführen und die Inflation konzentriert sich sehr stark auf den Energiebereich. Und alle oder die meisten Expertinnen und Experten sagen, all diese Gründe sind ja temporäre Gründe. Und deswegen müssen wir jetzt aufpassen, dass wir jetzt nicht durch eine politische Debatte hier Inflationsängste schüren, die dann sich quasi selbst verstärken, indem diese Inflationserwartungen dann die Wirtschaftsakteure dazu anregen, auf diese Inflationserwartungen zu reagieren und damit die Inflation selbst anzutreiben. Und deswegen warne ich davor, jetzt hier diese Inflationshysterie in dem Sinne anzuheizen. Ich glaube, dazu besteht überhaupt kein Grund.
Also vielleicht darf ich ganz kurz, Frau Holzer, nur das was festhalten jetzt Mitte Dezember. Ich sehe das dezidiert anders. Ich glaube, das Problem wird völlig unterschätzt. Und natürlich hat Herr Rosemann insofern recht, dass man aufpassen muss, wie man darüber redet. Aber dann kann ich genauso gut den Südländern in Europa vorwerfen, dass sie vielleicht sogar ein Interesse haben am hohen Inflationsraten und genau andersrum darüber reden. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden dieses Jahr schon sehen, und nächstes Jahr noch mehr, wie in den Vereinigten Staaten, die Inflation nach oben geht und gleichzeitig die erste Lohnpreisspirale in Gang tritt. Und wenn das nach Deutschland kommt, und ich verstehe die Gewerkschaften, die im nächsten Jahr natürlich auch einen Inflationsausgleich haben wollen, werden die reagieren. Bei den Lieferengpässen ist es für mich nicht kurzfristig. Wenn ich sehe im Energiebereich, bei den Leistungshalbleitern, jedes Jahr Steigerung von 15%, im Automobilbereich autonomes Fahren, vieles mehr, das ist nicht von heute auf morgen aufzulösen, dass wir die Kapazitäten so schnell hochfahren, dass das temporär ist. Wenn ich an die Fachkräftesituation denke, wenn ich an die Demografie denke, ich will das nicht herbeireden. Ich bin Volkswirt von Hause aus. Ich finde das Schlimmste, was es gibt, weil es Betrug am armen Bürger ist. Ja, so hat es Ludwig Erhard gesagt. Sie können auch sagen, kalte Enteignung. Diejenigen in Deutschland, die keine Immobilien haben und keine Aktien, sind die gelackmeiert, um es mal auf Deutsch zu sagen. Und es ist auch Aufgabe der Politik, dagegen zu halten. Herr Rosemann hat ein richtiges Beispiel angesprochen, steigende Energiepreise.
Frau Paus, Sie haben mit dem Kopf geschüttelt. Sehen Sie das anders?
Ja, ich sehe das dezidiert anders. Und ich finde das auch nicht in Ordnung, Herr Linnemann, wenn Sie jetzt das zwar sachlich vortragen, aber de facto ja doch die Stimmung da extrem anheizen. Ich bin auch von Hause aus Volkswirtin, wie Sie wissen, und mir ist das schon übel aufgestoßen, dass Sie eben auch in der Bild-Zeitung, ne, von kalter Enteignung sprechen und natürlich wieder die üblichen Buhmänner da hervorziehen, wie die EZB und andere. Gerade als Volkswirt wissen Sie, ja, dass wenn die EZB jetzt auch kurzfristig die Zinsen anziehen würde, dass das frühestens in 12 Monaten seine Wirkung tun würde, weil eben die EZB gut beraten ist. Eine vernünftige Geldpolitik macht mittelfristige Politik und keine kurzfristige Politik. So, und da Sie ja auch international interessiert sind, wissen Sie auch, dass das Thema Inflation in den USA richtig adressiert ist. Aber die hatten ja eben eine viel lockerere Geldpolitik mit einer deutlich überschießenden Inflation. Deswegen ist das richtig, dass die Fed jetzt darauf reagiert hat. Aber es ist auch richtig, dass die EZB das hier noch nicht tut. Und wir hatten in der vergangenen Woche eine Debatte im Deutschen Bundestag. Da hat Ihr Kollege Herr Tebroke deutlich ruhigere und deutlich sachlichere Töne angeschlagen und hat nochmal auch mit mir zusammen darauf verwiesen, dass das Expertengremium der Bundesregierung, der Sachverständigenrat, kein grünes Gremium, sondern eins, was von Ihnen, von der Bundesregierung eingesetzt worden ist, das eben dezidiert so sieht, wie Herr Rosemann das bereits dargestellt hat. Im Moment ist es noch ein einmaliger Effekt. So, die Kunst ist jetzt tatsächlich, das auch so hinzukriegen, dass es eben einmalig bleibt. Wir hatten nicht nur geringer steigende Inflation im letzten Jahr, Jahr, wir hatten negativ. Ja? Wir hatten tatsächlich negative Preissteigerungen, also gesunkene Preise, wegen der Mehrwertsteuersenkung und auch wegen Corona eingebrochene Energiepreisen. Die haben sich jetzt wieder relativiert, also sind angestiegen. Jetzt hat sich das entsprechend dynamisch entwickelt. Das ist jetzt temporär. Das merken die Leute. Ja? Und deswegen gibt es natürlich einen Druck, ne, dass sie das nicht aushalten wollen. Wenn dann noch Herr Lindemann sagt, das ist eine kalte Enteignung, dann wollen sie natürlich erst recht.
Aber was ist das denn dann?
Dann wollen sie entsprechend
5% Inflation.
Erst recht einen Ausgleich. So. Vielleicht wir aber brauchen, ist nicht weitere Ankurbelung von Lohnpreissteigerungen, weil Herr Lindemann sagt, irgendwas ist nicht in Ordnung, dass die Leute kein Geld haben, sondern wir brauchen eine gezielte soziale Abpufferung für die Leute, die das brauchen. Und ansonsten geht dieser Effekt zügig vorbei und alle gemeinsam haben wir was davon, wenn wir mit Inflation eben die Diskussion nicht anheizen, sondern den einmaligen Effekt laufen.
Also unter Volkswirten bin ich auch, ja, würde ich auch darum bitten, dass wir bei den Fakten bleiben.
Unter drei.
Weil die 5% beziehen sich auf den November ausschließlich. Ja. Über das Jahr hinweg.
Dezember wird ähnlich aussehen und der Januar
ja,
auch.
Aber wir sprechen ja über das Jahr hinweg von einer Inflationsrate von knapp 3%.
Ja, ich sehe es einfach anders so. Und erwarte einfach von der jetzigen Bundesregierung, dass man darauf reagiert.
Ich würde einfach darum auch bitten, dass wir uns wenigstens in einem einig sind, als demokratische Kräfte, dass wir die Unabhängigkeit der Geldpolitik und die Unabhängigkeit der Zentralbank auch achten. Natürlich kann man unter Expertinnen und Experten über die Frage der Geldpolitik auch sprechen. Aber es ist schon aus meiner Sicht wichtig, dass wir die Unabhängigkeit der Zentralbank an der Stelle akzeptieren und respektieren. Die Zentralbank hat ein klares Ziel, das Inflationsziel von 2% für den Euroraum und an dem richtet sie sich aus. Und da haben wir auch das Vertrauen, dass sie das auch richtig macht und die notwendigen Maßnahmen auch ergreift, wenn wir da längerfristig zu Problemen kommen.
Kette nicht funktioniert, ja, hilft den Unternehmen überhaupt nicht. Das Gegenteil ist richtig. Die brauchen eine klare Linie der EZB, damit eben die Lieferketten die realwirtschaftlichen Probleme sich selbst wieder regulieren können und nicht ein zusätzliches Anheizen oder Niederdrosseln durch die EZB.
Herr Lang, was sagt denn die Industrie dazu?
Ich glaube, dass das eine Diskussion ist über ein Thema, was für die Wirtschaft nicht im Vordergrund steht, sondern im Vordergrund steht jetzt, wie setzen wir das um, was im Koalitionsvertrag steht.
Genau, steht aber Sie haben doch sicherlich auch eine Meinung zur Inflation. Ich meine, das ist für die Industrie auch wichtig.
Ja, also sie darf natürlich das Wachstum nicht abwürgen und darum geht es für uns. Und da gibt es aber noch viele andere Parameter. Also sagen wir mal, bevor wir hier über Investitionen reden und Technologien, die zur Verfügung stehen, müssen wir eine Sache anpacken. Das ist nämlich eine Veränderung des deutschen Planungs- und Genehmigungsrechts. Selbst wenn wir unendlich Geld zur Verfügung hätten, was wir nicht haben, wenn wir jede Technologie schon kennen würden und sie alle schon Standard wären, würden wir am deutschen Verwaltungsrecht scheitern. Das heißt, wir müssen das, was in dem Koalitionsvertrag vorgesehen ist, nämlich eine Verkürzung, Halbierung steht dort drin. Das ist für uns etwas, was, bevor wir zu den einzelnen Politiken kommen, müssen wir das deutsche Planungs- und Genehmigungsrecht rangehen, tatsächlich die Planungs- und Genehmigungsfristen halbieren. Und dann haben wir eine Chance, dass wir 2030 Ziele erreichen. Und dann passt sich alles andere da ein. Aber wenn wir das nicht hinkriegen, dass wir im Grunde einen Wachstumsimpuls auslösen, dann sind alle anderen Fragen nachrangig. Denn dann haben wir ein massives Problem, was weit über Inflation hinausgeht. Und das wollen wir nicht. Und deshalb geht es jetzt darum, wer macht was? Wer gibt wofür Geld aus? Wir haben eine Studie dazu gemacht, wie das gelingen kann. Wir kommen auf Investitionsbedarfe von 100 Milliarden bis 2030. Das ist viel Geld. Das ist so viel, wie wir pro Jahr für die Wiedervereinigung ausgegeben haben. Das heißt, wir können das. Aber ungefähr 20% davon muss der Staat tragen. 80% müssen die Unternehmen tragen. Und die privaten Investitionen, die werden natürlich nur fließen, wenn sich das betriebswirtschaftlich rechnet. Und da haben wir momentan gerade ein großes Problem, weil das noch nicht der Fall ist. Und darüber müssen wir reden.
Gleich im zweiten Teil des Forums. Es tut mir leid, dass ich Sie unterbrechen muss. Frau Paus, ich habe noch eine Frage. Wenn wir jetzt hier über Inflation reden, Pandemie, Lieferengpässe und die angeschlagene Wirtschaft, geht da nicht ein bisschen der Schwung der neuen Koalition verloren?
Ja, nun, natürlich, ne? Hätten wir uns eine andere Lage gewünscht, alle miteinander, glaube ich, ne? Alle Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande. Aber ich finde, wir sind da jetzt ganz gut in den Tritt gekommen. Und natürlich müssen wir, ne, die Dinge bewältigen, die jetzt anstehen. Und das ist natürlich jetzt gut, durch Corona durchzukommen. Jetzt nochmal, ne, richtig sozusagen gemeinsam das mit dem Impfen, mit den Boostern und so weiter gemeinsam hinzukriegen und dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft auch gut durchkommt. Deswegen hat zum Beispiel der neue Wirtschaftsminister, ne, jetzt auch gesagt, ne, die Corona-Hilfen, die es gibt, ne, inklusive auch der Eigenkapitalzuschüsse, die muss es jetzt weitergeben. Ne? Und es gibt ja auch jetzt Betriebe, ein Hotel oder andere, ne, Lockdown hin oder her, die jetzt auch schon wieder unter 50% sind, ne, und damit grundsätzlich antragsberechtigt für die entsprechenden Programme. Und deswegen stellen wir es jetzt weiterhin zur Verfügung, auch für Solo-Selbstständige etc. Herr Lindemann hat ja zu Recht darauf hingewiesen, es hat ein riesen, ne, wildes Durcheinander von allen möglichen Programmen gegeben. Natürlich könnte man jetzt erstmal sagen, wir sortieren das alles, aber ne, das hilft den Leuten nicht, die brauchen jetzt Hilfe und deswegen machen wir jetzt erstmal das, was möglich ist. Das wird verlängert und dann sortieren wir weiter, wie die Lage es bedarf. Und dann kümmern wir uns auch darum, dass wir vor die Welle kommen und auch vor die nächste Herausforderung, nämlich das Thema Klimaschutz. Und deswegen finden Sie im Koalitionsvertrag ja ein umfangreiches Programm für das Jahrzehnt der Klimagerechtigkeit.
Im Koalitionsvertrag steht, dass, ich zitiere, die Industrie eine zentrale Rolle bei der Transformation der Wirtschaft mit Blick auf Klimaschutz und Digitalisierung zukommt. Frau Paus, welche Projekte sind Ihrer Meinung nach notwendig oder besonders interessant?
Wir brauchen ein Jahrzehnt der Investitionen. Herr Lang hat eben schon darauf hingewiesen, ne? Da steht einiges dran an Umbau und an Umbruch. Stichwort Digitalisierung. Ne? Wir haben in Corona erlebt, dass es nicht nur Funklöcher gibt in Deutschland, sondern dass wir insgesamt beim Thema Digitalisierung einiges aufzuholen haben in der ganzen Breite, sowohl vom Staat her, in der Staat selber, Verwaltung, Infrastruktur in der Breite, aber auch in der Wirtschaft und natürlich beim Thema Klimaschutz. Und deswegen wollen wir als Ampel ein Jahrzehnt der Klimaschutzinvestitionen und der Digitalisierung. Dazu gehört natürlich zum einen, die Mittel bereitzustellen, sowohl für die Finanzierung der öffentlichen Infrastruktur als auch für die private Wirtschaft. Und dazu gehört natürlich auch insgesamt Sicherheit, zum Beispiel auch bei der Planung. Herr Lang hat darauf hingewiesen, ne, wenn wir tatsächlich 80% erneuerbaren Strom bis 2030 schaffen wollen, dann werden wir wohl bei dem Netzausbau einiges an Tempo zulegen müssen. Deswegen haben wir uns als Ampel darauf verständigt, die Planungsprozesse deutlich zu beschleunigen. Dazu wird es dann auch teilweise entsprechende Rahmengesetze geben auf Bundesebene, zum Beispiel beim Thema Raumordnung. Die konkrete Planung, die liegt in den einzelnen Bundesländern. Und dann gibt es eben natürlich auch Bundesländergrenzen. So, da müssen wir eben tatsächlich miteinander vorwärts kommen. Deswegen brauchen wir eine frühere Beteiligung. Wir brauchen mehr Personal für die Planung und wir brauchen in relevanten Bereichen vielleicht auch eine andere Zuständigkeit beim Bund.
Mittel für die Privatwirtschaft. Kann man heute schon ungefähr wissen, wie viel Geld Sie zur Verfügung stellen?
Wir haben natürlich über die eine oder andere Summe gesprochen im Rahmen der Koalitionsverhandlungen, auch für die nächsten 4 Jahre erstmal. Wir haben uns genauer angeschaut, wie ist die KfW beispielsweise, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, zurzeit aufgestellt und welche Möglichkeiten hat sie, welche Möglichkeiten bräuchte sie vielleicht noch. Wir haben uns darüber verständigt, dass der derzeitige Energie- und Klimafonds, dass der eben ausgebaut wird zu einem Klimaschutz- und Transformationsfonds. Und dort wird es schon Investitionen in Milliardenhöhe werden dort möglich sein. Jetzt auch natürlich zur Überwindung der Corona-Situation, aber auch perspektivisch zur Stabilisierung der Wirtschaft und der Investitionen.
Haben Sie da eine Summe? Ich meine, 60 Milliarden sind da jetzt schon drin oder sollen reinkommen? Was kommt noch dazu?
Das werden wir in den nächsten Jahren sehen. Also es ist ja so, dass wir das ja auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler festgestellt haben, dass wir eigentlich zusätzlich 50 Milliarden Euro Investitionen brauchen. Ja, Herr Lang nickt. Ne? Auch der BDI hat diese Forderung aufgestellt, weil die Zahlen einfach diese Sprache sprechen. Und deswegen ist das klare Ziel, dass wir in die Größenordnung dieser zusätzlichen 50 Milliarden Euro pro Jahr kommen.
Herr Lindemann, Sie gucken so kritisch.
Ja, es hört sich gut an und ich wünsche auch der Ampel viel Erfolg, weil viele Dinge haben wir auch versucht und es hat dann nicht funktioniert. Wenn ich das nehme, was Herr Lang eben angesprochen hat, Planungs- und Genehmigungsfristen halbieren, muss man selbstkritisch sagen, haben wir in dieser Form nicht geschafft in den letzten 4 Jahren. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es einfach ist, sowas aufzuschreiben. Wenn Sie es dann umsetzen, kommen Sie ja erst an die Schwierigkeiten. Beim Thema Windkraftausbau, 2/3 der Verfahren bei den Gerichten scheitern deshalb wegen Naturschutz und Artenschutz. Nehmen Sie die Zugstreckenausbau, der Ausbau von München nach Berlin, die Zugstrecke, damit sind Sie früher 6 Stunden gefahren, jetzt 4 Stunden. Dieser Ausbau hat 26 Jahre gedauert. Das heißt mit anderen Worten, dieses Land ist einfach so organisiert.
Unregierbar.
Nein, Sie sprechen einen wichtigen Punkt an, Frau Holzhey. Ich denke da auch oft drüber nach. Fehlt es an mutigen Politikern, die auch stehen bleiben im Gegenwind und dann auch sagen, komm, es ist meine Überzeugung und ich bleibe stehen? Oder sind mittlerweile die Strukturen in Deutschland so verkrustet, dass wir mit den jetzigen Systemen es nicht schaffen? Und ich glaube, wir müssen die Strukturen in Deutschland aufbrechen mit großen Reformen. Diese großen Reformen werden jetzt nicht kommen. Und ich wünsche es denen wirklich. Ich meine das jetzt nicht irgendwie rhetorisch oder so, weil ich da selbst ein Interesse daran habe. Ich möchte, dass die deutsche Industrie, dass der deutsche Mittelstand Vorreiter ist bei den Umwelttechnologien. Wenn Sie nach Hannover fahren, zur Hannover Messe, wenn die wieder ist, da werden Sie sehen, wie stark wir sind. Und das muss auch so bleiben. Aber dafür müssen wir die Dinge hier ausprobieren, hier vormachen und andere machen es nach. Deswegen meine ich das wirklich so, wie ich sage. Aber es wird schwierig bei den jetzigen Strukturen.
Herr Lang, Sie sprechen für die Industrie. Sieht die das auch so?
Absolut. Also ich würde mal sagen, wir haben sogar beides. Wir haben einmal diese Verkrustung innerhalb des Systems. Wir haben uns da selbst gefesselt mit sehr vielen Regulierungen, die natürlich immer aus irgendeinem guten Grund geschaffen wurden, aber die uns letztlich im Weg stehen. Das heißt, da muss man wirklich radikal dran. Aber ich habe, sagen wir mal, die Vermutung, bestimmte Dinge können auch nur bestimmte Personen machen. Und jetzt mit der Beteiligung der Grünen gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass man die Klimaschützer und die Naturschützer, da sie ja aus der gleichen Familie stammen, vielleicht dazu bringt, da einen Weg zu finden. Denn das ist der Hauptgrund, warum Verfahren so lange dauern. Wenn man da einen Ausgleich schafft, einen Interessenausgleich, und ich glaube, das Vertrauen dieser Gruppen ist natürlich in einer Ampel mit grüner Beteiligung größer als in andere politische Konstellationen, dass dann tatsächlich auch eine solche Verfahrensverkürzung gelingen kann. Wir werden sie brauchen. Wenn diese Koalition sie nicht schafft, wird sie alleine daran schon scheitern, bei ihren Plänen für Ziele von 2030.
Aber es geht natürlich auch um die Wirtschaft, den Mittelstand und die Industrie. Was mich mal interessieren würde, ist, sind Ihre Branchen eigentlich grundsätzlich für die Umweltpolitik? Sehen Sie ein, dass Sie sich Ihre Produktionsweisen ändern müssen? Gibt es da ein Pro und Contra?
Ich würde schon sagen, dass es sehr klar ein ganz klares Bekenntnis gibt, dass man das jetzt will, aber dass es dann auch ein gemeinsames Anpacken geben muss und dass man auch darüber spricht, dass das ja auch was kostet. Wenn ich eine neue Technologie habe, die mich zum Ziel führt, die aber 5-mal teurer ist als die, die ich anwende, muss man darüber reden, wie man diese neue Technologie, zum Beispiel Wasserstoff, wie man die so schnell auf ein Preisniveau bringen kann, dass sich das jeder leisten kann. Und das sind die Diskussionen, die Unternehmer und Unternehmer gerne führen wollen, weil sie dann diese Technologien auch nutzen wollen. Heute nutzen sie eben Gas, weil es verfügbar ist und billig. Und wenn es morgen Wasserstoff ist, dann werden sie auch Wasserstoff verwenden. Nur auf dem Weg dorthin müssen wir reden, was machen wir, dass das möglich wird für den ganz normalen Hersteller eines Produktes. Und da muss man eben sagen, es gibt nicht die eine Lösung. Eine Lösung, die für ein DAX-Unternehmen funktionieren kann, die muss noch nicht für einen Mittelständler funktionieren, weil das DAX-Unternehmen diese Kosten verschmerzen kann. Für den Mittelständler ist das aber vielleicht 50% seiner Marge. Und deshalb, ich sag mal, Automobilindustrie kann bestimmte Dinge besser schultern als jemand, der eine Industriegießerei hat und eine Marge von 1,5% hat. Der kann das nicht stemmen. Und darauf müssen wir Rücksicht nehmen.
Wie ist das mit dem Mittelstand? Pro oder Contra Umweltschutz?
Pro. Weil ich kann ja mit den Produkten, kann ich ja weltweit reüssieren. Das ist es ja, was ankommt. Nur der Mittelständler möchte natürlich eine Freiheit haben, er möchte keine Bürokratie haben, er möchte keine Fokussierung haben, genau wie Herr Lang sagt. Wenn man jetzt vom Gas kommt zum Wasserstoff, dass das frei ist, dass nicht nur die Konzentration auch im Automobilbereich auf Elektro gelegt wird, sondern es auch breiter gemacht wird, das ist das, was der Mittelstand will.
Ist jetzt der Moment da, wo der Mittelstand sagt, jetzt investieren wir, jetzt stellen wir uns um?
Ja, aber der Mittelstand, der erfolgreich ist, der erkennt das doch selbst. Was heißt denn Digitalisierung? Digitalisierung heißt Disruption. Infragestellen des kompletten Geschäftsmodells aufgrund neuer datenbasierter Modelle. Ich glaube, im Mittelbau des Mittelstandes funktioniert das ganz gut, im oberen sowieso. Aber im unteren, glaube ich, da müsste mehr kommen.
Herr Rosemann?
Ich teile das nicht ganz, weil ich glaube, der Mittelstand ist nicht der Mittelstand. Also jedes Unternehmen ist anders, die Branchen sind unterschiedlich. Wir haben zum Beispiel die Situation, ich komme ja aus Baden-Württemberg, aus einem Automobilland. Und das heißt ja nicht nur Daimler, ne, sondern das heißt ja auch, oder Audi, das heißt ja eben ganz viele Zulieferer, die hängen da alle dran. Und an den Zulieferern hängen wieder Maschinenbauer, die für die produzieren. Und da ist es zum Beispiel sehr wichtig, dass die wissen, wo die Reise hingeht. Das ist für die extrem wichtig. Und deswegen muss ich auch sagen, es ist klar, dass im Bereich des Individualverkehrs ist klar, dass es in Richtung Elektromobilität geht. Alles andere ist Unsinn. Und das denke nicht ich mir aus, sondern Da kann man den Chef von Daimler fragen. So. Gerade die Zulieferer brauchen da Klarheit, in welche Richtung es geht. Und ganz viele von den Zulieferern haben einen riesen, und da meine ich die Maschinenbauer, die da dranhängt mit, die haben einen riesen Strukturwandel vor sich. Und die sind da in noch viel größerem Maße betroffen wie jeder Automobilhersteller, weil da teilweise das ganze Unternehmen am Verbrenner hängt. Und das ist eine Veränderung, wo natürlich der Staat auch gefragt ist, diese Unternehmen, diesen Veränderungsprozess auch zu unterstützen und vor allem die Beschäftigten damit zu nehmen. Und denen müssen und wollen wir in diesem Strukturwandel auch Sicherheit und Perspektiven geben. Das ist unsere Verantwortung als Staat und als Gesellschaft. Deswegen ist das Thema Weiterbildung übrigens auch so wichtig.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Ich war ganz erstaunt. Im Koalitionsvertrag habe ich gelesen, was es da für neue Ideen gibt bei der Weiterbildung. Können Sie da vielleicht mal ein, zwei Stichworte nennen, was Sie da geplant haben?
Also wir haben ja schon angefangen in der letzten Wahlperiode, dass die Bundesagentur für Arbeit Beschäftigte im Wandel, die vom Strukturwandel betroffen sind, finanziell unterstützt. Und diese Maßnahmen, die wir da angefangen haben, die wollen wir weiter ausbauen. Also Stichwort ist zum Beispiel ein Qualifizierungsgeld, wo es darum geht, dass Beschäftigte auch, die eben in dem Unternehmen keine Perspektive mehr haben, trotzdem bei der Weiterbildung gefördert werden. Im Moment ist es ja immer noch so, das Unternehmen trägt einen relativ hohen Finanzierungsanteil. Und wenn das Unternehmen sagt, ich habe aber gar kein Interesse mehr an dem, die Weiterbildung bringt mir gar nichts, der geht vielleicht woanders hin, da müssen wir Brücken bauen. Und dafür könnte dieses Qualifizierungsgeld sinnvoll sein. Wir denken, neue Instrumente auch zu ermöglichen durch Bildungszeit, durch einen Ausbau des Aufstiegs-BAföGs und auch durch ein neues Instrument, das wir Lebenschancen-BAföG nennen. Also wir wollen die Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen, unterschiedlicher Betroffenheit unterstützen, ihnen helfen, dass sie ohne Risiko auch nochmal was Neues machen können.
Wir stehen vor einer Herkulesaufgabe. Ist die Aufbruchsstimmung jetzt da, dass man weiß, es geht jetzt voran, wir arbeiten jetzt zusammen, Politik und Wirtschaft, und es kommt die Unterstützung und wir können miteinander reden? Wie ist die Stimmung?
Auf jeden Fall.
Also mein Eindruck ist auch, und Herr Lang hat es jetzt ja auch noch mal klar gesagt, wir haben lange so rumgewurstelt, und gerade auch die Wirtschaft hat, glaube ich, ist sowieso immer da, weil ja stark wettbewerbsorientiert am Puls der Zeit. Aber gerade Corona hat auch noch mal deutlich gemacht, einfach weiter so, das funktioniert nicht, ja, sondern wir brauchen auch Veränderungen auch richtig in der Tiefe, insbesondere beim Thema Digitalisierung und Klimaschutz. So, bei Klimaschutz war eben auch lange, ja, da müssen wir irgendwas tun, aber wie jetzt genau? Und wann sich Dinge plötzlich rechnen oder nicht rechnen, ob man jetzt noch eine Ölheizung einbauen sollte oder nicht und hin und her und so weiter, das war für Unternehmer definitiv nicht planbar. So, und jetzt ist im Koalitionsvertrag klar festgelegt, die deutsche Regierung wird sich ausrichten an Klimaneutralität 2045. Wir wollen die Erneuerbaren auf 80% im Strombereich, und weitere Eckdaten sind gesetzt. So, und die Wirtschaft will in diesen Punkten einfach eine klare Ansage, wie die Rahmenbedingungen sind. Dann können sie ihre Investitionsentscheidung darauf ausrichten. Und wir Grüne haben schon länger plakatiert, zwischen Wirtschaft und Umwelt gehört kein Oder. Und wir haben sehr wohl auch in den letzten Jahren, in den Vorgesprächen, in der Vorbereitung sozusagen auch zu dieser Koalition mit der Wirtschaft festgestellt, die Wirtschaft sieht das genauso. Zwischen Wirtschaft und Umwelt gehört kein Oder, sondern wir müssen uns jetzt darüber unterhalten, mit welchen konkreten Maßnahmen wir das tatsächlich dann untersetzen in Partnerschaft mit der Wirtschaft.
Herr Lang, Aufbruchstimmung, ganz kurz vielleicht.
Also die Voraussetzungen für eine Aufbruchstimmung sind da. Jetzt muss natürlich die neue Regierung auch ein paar Signale senden, dass die zurückgehaltenen Investitionen dann auch in Deutschland getätigt werden, weil man hat natürlich als Unternehmerinnen und Unternehmer auch Alternativen. Und wir sehen, dass gerade wegen der explodierenden Energiekosten viele energieintensive Unternehmen jeder Größe zum Beispiel zunächst mal Produktion in Polen, Tschechien, Ungarn, der Türkei oder Frankreich machen, weil dort einfach die Energiekosten und der Industriestrompreis zum Beispiel andere sind. Wir haben wirklich ein ernsthaftes Problem, was diese Energiekosten angeht. Und wenn Sie viel Energie brauchen, um Ihr Produkt herzustellen, und sehr viele Produkte müssen erwärmt werden, Sie brauchen Prozesswärme im Betrieb, das ist Gas. Und jetzt müssen aber alle plötzlich mehr zahlen für das Gas. Das macht die Leute teilweise irre. Wenn ich ein Keramikhersteller bin aus dem Fränkischen, woher soll ich das machen? Also mein Wettbewerber, der kommt aus China, der hat dieses Problem überhaupt gar nicht. Deshalb bei allem, was wir tun, die Aufbruchstimmung ist da, aber jeder Unternehmer und jeder Unternehmer muss am Ende zusehen, dass er unterm Strich einen Gewinn macht Und das sieht man bei vielen eben nicht. Und das geht nur im Zusammenspiel, weil der Wettbewerb um uns rum, der schläft nicht. Wir müssen wettbewerbsfähig bleiben. Und das ist das absolute Credo. Und das müssen wir verbinden.
Und deswegen gibt es ja im Koalitionsvertrag konkrete Maßnahmen, ne, zum Beispiel für die besonders energieintensiven Industrien. Ne, Stahl beispielsweise, die sogenannten Contracts for Difference, also dass der Unterschied, ne, zwischen dem jetzigen Preis mit hohem CO2-Anteil und dem zukünftigen auch öffentlich ausgeglichen wird für die entsprechende Zeit. Wir haben vereinbart die sogenannte Superabschreibung für, ne, Investitionen in Digitalisierung und Klimaschutz für die ganze Breite der Wirtschaft, Industrie, wie eben auch Mittelstand, ne, und weitere Maßnahmen finden Sie im Koalitionsvertrag. Es lohnt sich wirklich, ihn zu lesen, weil das ist schon mitgedacht für die gesamte Wirtschaft.
Ich denke, Herr Lange hat das sicher schon gemacht.
Oh ja.
Herr Lindemann, kurzes
aber
Wort.
Es steht drin,
aber die Hörerinnen und Hörer, Herr ja, Lange,
das war jetzt nicht an Herrn Lange. Ja, ja, aber das gibt es eben noch nicht. Und die Unternehmerinnen und Unternehmer, ja, die uns so weiter, wir machen das jetzt und wir setzen das um und dann kommt die Aufbruchstimmung. Das kann man, glaube ich, sagen.
Kommt.
Herr Lindemann.
Ja, der Ampel muss man jetzt die Chance geben. Meine Partei wurde abgewählt. Das ist Demokratie. Tut weh, das muss man annehmen. Ich bin in diesem Prozess gerade drin und die haben gewonnen und dem muss man jetzt auch die Chance geben. Ich glaube, was die Sache vernebelt, ist ganz klar Corona. Das wäre jeder Regierung so passiert, weil die Menschen einfach keinen Bock mehr auf Corona haben. Und das nervt einfach nur noch. Man ist ermattet.
Ja.
Und jetzt hat man die nächste Welle vor den Augen, beziehungsweise ich hoffe, dass sie gebrochen ist. Aber das, glaube ich, ist so Nebel, der da drüber steht. Aber das wäre bei jeder Regierung der Fall.
Herr Rosemann, warum ist dieser Mindestlohn so wichtig für die SPD? Ich meine, die Arbeitnehmer freuen sich. Die Grünen haben gesagt, für uns ist Umwelt das Wichtigste. Die FDP hat gesagt, wir machen keine Steuererhöhung. Und Sie haben gesagt, der Mindestlohn. Warum ist das so wichtig?
Der Mindestlohn steht übrigens auch bei den Grünen mit 12 Euro genauso im Programm.
Ja, und die Wirtschaft klimaneutral zu machen und diesen großen Strukturwandel sozial gerecht und erfolgreich hinzukriegen und dafür zu sorgen, dass wir ein industrielles, starkes Land bleiben, ist ein Anliegen, was Sie ganz vorne im Regierungsprogramm der SPD gefunden haben und wofür Olaf Scholz als Bundeskanzler auch steht. Aber Teil dieses sozialen Zusammenhalts in dieser Gesellschaft ist eben auch die Frage, wie wir mit Arbeit umgehen, wie wir mit Leuten umgehen, die hart arbeiten, jeden Tag aufstehen, sich an die Regeln halten und für sich und ihre Familie sorgen wollen. Und die in Berufen arbeiten, wo die Arbeitsbedingungen oft eben nicht die besten sind. Und das ist eine Frage des Respekts, diese Arbeiten anständig zu bezahlen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dafür einen anständigen Lohn sicherstellen, eine Lohnuntergrenze. Und es ist so, wir haben den Mindestlohn damals eingeführt in der Großen Koalition. Übrigens unter viel Geschrei, wo gesagt worden ist, das kostet viele Jobs. Das war dann alles nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, wir hatten einen positiven Effekt, dass geringfügige Beschäftigungsverhältnisse in sozialversicherungspflichtige umgewandelt wurden. Aber der Mindestlohn ist eben nur sehr langsam gestiegen. Und deswegen ist es jetzt notwendig, in einem einmaligen Schritt den Mindestlohn auf 12 Euro anzuheben. Das ist eine Frage des Respekts.
Die Linken sagen ja, das ist zu wenig. Erst ab 13 Euro könnten Geringverdiener denn auch ihr Leben selbst gestalten, also ohne weitere Förderung zu bekommen. Müsste der Lohn da nicht ein bisschen höher sein? Haben die Linken da recht?
Der Mindestlohn wird ja nicht bei 12 Euro eingefroren, sondern die Mindestlohnkommission wird es ja weitergeben und die wird dann jedes Jahr einen Vorschlag machen zur weiteren Entwicklung des Mindestlohns. Und im Übrigen, wissen Sie, wenn die SPD 12 Euro sagt, sagen die Linken 13 Euro. Wenn die SPD 13 Euro sagt, sagen die Linken 14 Euro. Ich finde diese Diskussion ehrlich gesagt müßig.
Es war übrigens auch so, dass auch die Gewerkschaften, ne, ja, sich dafür eingesetzt haben für den 12 Euro Mindestlohn. Von daher war das so, dass eben diese Forderung, ne, die Grünen, die SPD und die Gewerkschaften seit an seit vertreten haben. Und ich glaube, die Gewerkschaften sind schon ganz guter Garant dafür, guter Pegel, um einschätzen zu können, ob 12 Euro okay ist oder nicht.
Herr Lindemann, was sagen Sie denn dazu? Der Mittelstand hat schwer zu kämpfen und dann soll der Mindestlohn auf 12 Euro erhöht werden?
Der Mittelstand hat viel mehr gelitten unter der Rente mit 63. Das ging mitten ins Mark. Beim Mindestlohn habe ich damals selbst mit dafür gestimmt. Ich war ja damals auch mit dabei. Ich habe die Rente mit 63 viel, viel gravierender gesehen, auch für die Volkswirtschaft, weil wir da die Falschen getroffen haben. Nämlich die ganzen Malocher, die Dachdecker, die Maurer, die Erwerbsgeminderten. Es gibt 1,8 Millionen in Deutschland, die schaffen es gar nicht bis 63. Und da sind ganz viele dabei, die normal in der Verwaltung arbeiten und vielleicht noch Marathon laufen und vieles mehr. Und die hat man unterstützt und die es wirklich brauchen. Das ist für mich soziale Marktwirtschaft, zielgerichtete Sozialpolitik und nicht mit der Gießkanne, die hat man vergessen. Und deshalb, für mich, Frau Holzer, gibt es eigentlich einen anderen Punkt und ich möchte den einfach nochmal bringen. Ich war ja heute im Deutschen Bundestag und habe ja 90 Minuten wirklich konzentriert auch Herrn Scholz zugehört. Und wir hören ja jetzt auch hier viele Versprechungen. Also wir reden ja auch nur über einen Koalitionsvertrag, so war das bei uns damals auch. Die Taten müssen ja noch folgen. Aber heute Morgen hat Herr Scholz nicht an einer Stelle gesagt, wie er das alles finanziert. Und Herr Lindner nutzt natürlich jetzt einen Trick, indem er Geld nimmt, was eigentlich für einen anderen Zweck bestimmt war, dieses umwidmet und andere Dinge damit bezahlt. Darüber müssen wir übrigens auch mal reden. Hier wird eine Politik gemacht zu Lasten der nächsten Generation. Knallhart. Und das ist nicht meine.
Ja, aber das können wir jetzt hier nicht diskutieren. Ich denke,
haben wir
das
in der
würde.
Die großen Koalition erst vor kurzem auch gemacht. Und genau. Da habt ihr zugestimmt. Also insofern, ich meine, natürlich also habt ihr jetzt einen Rollenwechsel. Aber ich finde schon, dass man irgendwie das Gedächtnis sollte jetzt nicht ganz so.
Also man kann. Es gab gute Gründe, das letztes
so
Jahr
kurzfristig
zu tun. Und deswegen finde ich das jetzt wirklich ein bisschen sehr schräg zu sagen, ne, was letztes Jahr richtig war, ist dieses Jahr völlig verkehrt.
Das ist ja ein großer Skandal oder so, ne?
Also was sie tun, ist das Gegenteil von gegen die zukünftigen Generationen, sondern dieser ganze Koalitionsvertrag atmet von der ersten bis zur letzten Seite gerade die Verantwortung für die zukünftigen Generationen.
Ich meine, ich habe ja jeden Vorwurf angenommen, auch. Ich habe das ja mitgemacht auf den Podiumsdiskussionen, wo dann gesagt wurde, ja, ihr wart doch 16 Jahre dran und vieles mehr. Aber einen Vorwurf gibt es nicht. Das ist der, dass die Union in der Zeit mit Geld umgehen konnte. Wir haben uns an die Schuldenbremse gehalten, 8, 9 Jahre auch an die schwarze Null. Und jetzt werden Gründe gesucht, dieses nicht mehr zu machen. Es wird Corona als Grund genommen und es anders finanziert. Wir können uns gerne in 2, 3 Jahren nochmal treffen. In diesem Koalitionsvertrag sehe ich nicht an einer Stelle, wie das seriös finanziert wird. Und das ist für mich keine Politik.
Wir werden es Ihnen zeigen. Richtig ist, wir hatten eben dadurch eine komplette, also ein völliges Schleifenlassen der Infrastruktur. So, und das haben wir eben in Corona auch gesehen. In Corona haben wir gesehen, wir haben jetzt zwar Kassen,
das
die wir nutzen können.
Das liegt wirklich an den Planungsverfahren, Genehmigungsverfahren. Wir haben kein Geldproblem.
Das ist nicht
sondern
wahr.
Die Umsetzung ist in Deutschland das Problem. Das schaffen wir nicht.
Wenn Sie sich anschauen, wie die Investitionsquoten gewesen sind, sowohl staatlich als auch privat, und da ist es eben so, der Staat hat da eben auch eine unterstützende Funktion. Ja? So, dann ist es einfach so, dass Deutschland in Europa und tatsächlich auch im Rahmen der OECD-Staaten, was die Investitionsquoten angeht, immer deutlich unterdurchschnittlich gewesen ist in der ganzen Zeit der CDU-CSU und dass wir eben so nicht auf den klimaneutralen Pfad kommen. Wir müssen tatsächlich unsere gesamte Wirtschaft und Gesellschaft so umbauen mit Investitionen, um klimaneutral zu werden. Selbst in Corona-Zeiten, wo die Wirtschaft extrem runtergefahren war, waren wir natürlich weit weg von klimaneutral. Das müssen wir durch neue Technologien tatsächlich miteinander hinbekommen und dafür muss investiert werden. So. Und diese Investitionen, das macht jeder gute Volkswirt und Betriebswirt, ja, so, die macht er natürlich über die Strecke und dafür nimmt er auch tatsächlich Kredite auf.
Ich möchte ganz gerne noch kurz auf den Mindestlohn zurückkommen, wenn das möglich ist. Und Herrn Lang frage, inwieweit tangiert eigentlich der höhere Mindestlohn die Industrie?
Eigentlich überhaupt nicht, denn die Industrie zahlt deutlich mehr als die Summen, die hier in Rede stehen. Also wenn Sie über die IG Metall oder IG BCE sprechen, da reden wir über ganz andere Einkommen. Deshalb der Industriearbeitsplatz ist eben deshalb auch ein wahnsinnig attraktiver Arbeitsplatz und deshalb würde ich mir auch wünschen, dass er in der Politik die ihm gebührende Wertschätzung erfährt und man nicht so leichtfertig sagt, dass der Abbau von Arbeitsplätzen in bestimmten Bereichen dann eben der Preis der Transformation ist. Das finde ich zynisch. Wir können diese hochbezahlten Industriearbeitsplätze durch nichts anderes ersetzen als durch andere Industriearbeitsplätze. Wenn wir dann sagen, die Leute können irgendwo anders arbeiten, dann ist damit ein riesiges Gehaltsgefälle verbunden. Das heißt, unser Ehrgeiz muss sein, dass wir so viele Industriearbeitsplätze wie möglich nicht nur erhalten, sondern auch neue schaffen und dass wir dann versuchen, innerhalb der Industrien über Weiterbildung dafür zu sorgen, dass diese Leute auch mit ihren hohen Qualifikationen auch in anderen Bereichen eingesetzt werden können. Aber das ist eine Anstrengung, die wir da werden unternehmen müssen. Aber ich will nur sagen, dass diese Industriearbeitsplätze es wert sind, dass man um sie kämpft und zwar um jeden Einzelnen und sie nicht abtut so nach dem Motto, ja, die waren halt in einem Dinosauriergewerbe oder so. Und,
wer hat das denn gesagt?
Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber da ging man schon sehr leichtfertig drüber hinweg und Ich glaube, dass, und das wurde ja eben hier schon angesprochen, gerade auch in Baden-Württemberg im Zulieferbereich, da gibt es eben viele, die sind hochspezialisiert, die leisten hervorragende Arbeit, aber sie stellen ein Produkt her, das künftig weniger gefragt ist und in absehbarer Zeit gar nicht. Und die großen Unternehmen haben dann Abteilungen, die sich darum kümmern, was kann ich mit meinen Fähigkeiten für neue Produkte herstellen, die auch künftig noch gefragt sind. Dafür brauche ich aber eine gewisse Zeit. Und diese Zeit haben kleine Mittelständler nicht, sondern die erledigen ihren Auftrag, die arbeiten von morgens bis abends. Aber diese Überlegung, was könnte ich denn anderes herstellen, dafür fehlt einfach teilweise die Zeit. Und dann gehen die aus dem Markt. Das heißt, die sind pleite. Und da muss man sich überlegen, ob man dann nicht lieber darüber nachdenkt, wie man denen helfen kann, in dieser neuen Welt auch ihren Platz zu finden, weil sie einer beträchtlichen Anzahl von Menschen eben eine hochqualifizierte Arbeit geben. Die Menschen sind auch sehr stolz darauf, dass sie in diesen Betrieben arbeiten. Aber wir können eben absehen, dass das Produkt endlich ist. Und deshalb ist dann die Frage, wie kann ich dann einen Know-how-Transfer einleiten, der vielleicht dann von den Großkunden kommt und sagt, also pass mal auf, wir bräuchten von euch eher das, könnt ihr das machen? Und dann sagt, ja, eigentlich könnten wir auch dieses Produkt herstellen. Also Und da bleibt dadurch, dass wir das Tempo beschleunigt haben, indem wir gesagt haben, Klimaneutralität nicht 2050, sondern 2045 und dadurch die 2030-Ziele auch noch mal viel schneller zu erreichen sind, ist diese Transformationszeit verkürzt worden. Und was wir machen, ist eben einzigartig in der Welt. Es gibt kein anderes Land mit einer ähnlichen Industriestruktur, die so schnell klimaneutral werden wollen. Und ich bin mir ganz sicher, dass die großen Unternehmen das schaffen, aber wir müssen uns sehr viel mehr auf den Mittelstand konzentrieren, dass wir ihn auf der Reise nicht verlieren.
Aber wenn Deutschland das schaffen würde, dann wäre das doch ein großer Punktgewinn auch im Hinblick auf die Weltwirtschaft. Also dann könnte man ja mit Produkten punkten, die andere nicht zu bieten haben.
Ja, immer vorausgesetzt, dass der Preis, zu dem ich dieses Produkt anbiete, international wettbewerbsfähig ist. Und daran müssen wir gemeinsam arbeiten.
Frau Paus, den dicken Namen? Ja.
Ja, Herr Lang hat recht. Ich wollte aber trotzdem noch ergänzen, dass wenn wir über die Wirtschaft reden, ne, es wurden jetzt zu Recht über die Industriearbeitsplätze gesprochen, über das Gefälle zwischen der Bezahlung im Industriebereich und im anderen Bereichen. Wenn wir über andere Bereiche reden, dann reden wir über den Dienstleistungssektor. Und da reden wir sowohl über den Einzelhandel, der jetzt natürlich coronamäßig schwer gebeutelt ist. So, wir reden aber auch über das ganze Thema Pflege, über andere Bereiche. Und das hat jetzt eben, hat die letzte Zeit schon noch mal deutlich gemacht, wie die Unterschiede da sind. Und dass eben es eben da relevante Bereiche gibt, die eben krass unterfinanziert sind, unterbezahlt sind. Ne? Die Pflegekräfte brauchen nicht nur unseren Applaus, ja,
auch das
sondern
geht.
Die brauchen auch eine vernünftige Entlohnung. Und auch deswegen ist diese Mindestlohnanpassung so wichtig, sind diese 12 Euro so wichtig. Es ist eigentlich erschreckend, aber wenn wir 12 Euro Mindestlohn haben, dann werden 20% der Beschäftigten in Deutschland mehr Lohn am Ende des Monats haben.
Wann wird das denn eigentlich sein?
In der Pflege geht es ja
um ganz andere
Sie haben ganz
es wird
andere
eines der ersten,
mehr, nicht?
Wird eines der ersten Gesetzesvorhaben sein, dieser neuen Regierung. Ich will aber schon nochmal sagen, in der Pflege geht es im Wesentlichen darum, dass wir Tariflöhne hinkriegen, insbesondere in der Altenpflege. Das muss der Standard sein. Denn also der Mindestlohn ist wichtig, aber der Mindestlohn ist natürlich nie ein guter Lohn. Und deswegen geht es neben dem Mindestlohn halt auch darum, die Tarifbindung in Deutschland wieder voranzubringen, gerade in den Branchen, im sozialen Bereich, im Dienstleistungsbereich, genau. Wo gute Arbeit bisher schlecht bezahlt wird. Und Herr Lang hat ja zu Recht darauf hingewiesen, dass es in der Industrie anders ist. Woran liegt es? Es liegt an der hohen Wertschöpfung. Es liegt aber eben auch an der sehr guten Tarifbindung, die wir in der Industrie haben.
Trotzdem hilft der Mindestlohn 20% der Beschäftigten. Und deswegen ist das so wichtig, dass
so ist
angepasst
das.
Wird, weil das ist dann ansonsten tatsächlich organisierte Armut.
Herr Rosemann, ich wollte Sie jetzt so ein bisschen festklopfen. Wann kommt nun der Mindestlohn? Ab nächstem Jahr? Mitte nächsten Jahres? Wann geht das durch?
Es wird im nächsten Jahr wird das Gesetz kommen. Und wie gesagt, es wird eines der ersten Gesetze sein, was diese Regierung auf den Weg bringt.
Und wann können die Arbeitnehmer nun damit rechnen, dass sie mehr kriegen? Sie wollen es wissen, unsere Hörer wollen es wissen.
Ich kann jetzt kein Datum nennen. Wenn ich hier jetzt ein Datum nenne, dann
ungefähr.
Hinterher, es ist jetzt 2 Monate später gekommen. Aber ich gehe davon aus, dass das im ersten Halbjahr des nächsten Jahres dieses Gesetzgebungsverfahren läuft. Also es wird im nächsten Jahr in Kraft treten.
Gut, das ist doch ein Wort. Herr Rosemann, ich wollte gleich noch fragen, wir haben fast keine Zeit mehr, aber ich finde das eben auch so wichtig, dass das Arbeitsrecht flexibilisiert werden soll. Können Sie da vielleicht noch einige Stichworte nennen für unsere Hörer, was da im Koalitionsvertrag geplant ist?
Naja, es geht ja darum, dass wir einen Wandel in der Arbeitswelt haben. Stichwort Digitalisierung ist genannt worden und durch Corona ist diese Veränderung beschleunigt worden. Und jetzt geht es darum, dass die Beschäftigten in diesem Wandel nicht vergessen werden, sondern dass die Beschäftigten auch von diesen Veränderungen profitieren können. Viele, die jetzt durch Corona ins Homeoffice gegangen sind, jetzt mobile Arbeit gemacht haben, die wollen das auch weiterhin machen, auch wenn die Pandemie vorbei ist. Und deswegen wollen wir das diesen Beschäftigten auch ermöglichen. Deswegen haben wir verabredet, dass es ein sogenanntes Erörterungsrecht des Beschäftigten mit dem Arbeitgeber zur mobilen Arbeit gibt. Das heißt, der Arbeitgeber kann nicht einfach sagen, nee, damit beschäftige ich mich nicht, sondern er muss, wenn er das nicht will, das begründet ablehnen. Und diese Gründe müssen halt auch irgendwie plausibel sein und können nicht nach dem Motto erfolgen, mir passt deine Nase nicht. So, und insgesamt ist es so, dass wir haben jetzt viel über Strukturwandel gesprochen heute, und wir werden diesen Strukturwandel ja auf unterschiedlichen Ebenen zu bewältigen haben. Also und natürlich auch innerhalb der Betriebe. Und diese Veränderungen, die gehen eben nur, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer das auf Augenhöhe machen. Und deswegen müssen wir auch das Mitbestimmungsrecht, die Betriebsverfassung auch in die neue Zeit anpassen. Das sind so Beispiele dafür, wie wir uns vorstellen oder was wir verabredet haben, wie wir das Arbeitsrecht weiterentwickeln.
Die Ampel steht auf Grün. Das war unser Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen und den Zuhörern und sage Tschüss.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.